und wir hatten über Mission auch dann Thema gemacht. Und dann hat der Herr uns gezeigt, wir können nicht andere lehren, ohne selbst auch offen zu sein für seine Führungen. Und dann sind wir beide in die Mission gegangen, eigentlich gegen unseren Willen, aber Jesus wollte das. Und so hat Jesus geführt und ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ich finde das Thema, das wir haben, ich finde das unglaublich schön und wichtig, Licht sein in deinem dunklen Umfeld. Ich habe ein bisschen damit, also ich habe meiner Frau gesagt, es ist eigentlich das letzte Mal, dass ich zu jungen Leuten gehe, ich alter Knacker, und dann so ein Thema mit euch bespreche. Ich bin ja in einer völlig anderen Situation als ihr. Nur ich habe vor über 40 Jahren auch in solchen Veranstaltungen gesessen und ich habe das gleiche Thema, haben wir durchgemacht. Ich bin heute mit 62 Jahren, meine Frau und ich, wir sind in der letzten Lebensphase, bevor wir vor Jesus stehen. In der Bibel steht, euer Leben wird 70 Jahre. Und meine Frau und ich haben uns das bewusst gesagt, diese Frage gestellt, wie wollen wir in diesen letzten Jahren, wir können alle heute schon sterben, das wissen wir auch, aber allein wenn ich den biblischen Maß anlege, wie wollen wir diese letzten Jahre verbringen? Man muss das Leben bewusst gestalten, man darf sich nicht treiben lassen. Und jeder muss für sich dann Entscheidungen treffen, was tue ich und was tue ich nicht, wie gehe ich mit meinem Besitz um, wie gehe ich mit meiner Zeit um, mit meiner Kraft. Und ich finde das eine unheimlich wertvolle Zeit, die wir auch als Ehepaar erleben. In einer ganz anderen Zeit als vor über 30 Jahren. 36 Jahren haben wir geheiratet und wir haben da vor ganz anderen Fragen gestanden. Aber immer um die Frage, so wie Thomas das eben auch uns gesagt hat, was bedeuten unsere Entscheidungen auch für unsere Beziehung mit Jesus Christus? Und ich habe eben so gedacht, und ich freue mich, euch zu sehen, und jeder Einzelne von euch hat seine Geschichte. Wo seid ihr in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder in 40 Jahren? Wie werdet ihr in 40 Jahren, wenn der Herr diese Zeit schenkt, wie werdet ihr zurückschauen auf die Phase, in der ihr jetzt seid? Und ihr trefft jetzt Entscheidungen, die eine enorme Auswirkung haben. Wir kommen und gehen und in der Gesellschaft verändert sich immer vieles und meistens ist es so, dass Christen den Eindruck haben, unsere Zeit ist die schwierigste. Aber es hat vor uns Generationen gegeben, die haben ganz andere Herausforderungen gehabt. Und viele Christen heute in dieser Welt stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Aber wir stehen jetzt hier in unserem Umfeld und stehen. Und ich finde das schön, dieses Thema zu haben, wie leben wir unseren Glauben? Unser Leben ist untrennbar verbunden mit Jesus Christus. Und wenn es um diese Frage geht, und wir haben das eben schon gehört, Licht sein in deinem dunklen, in meinem dunklen Umfeld, dann schauen wir auf Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und ich möchte mit euch jetzt Jesus anschauen. Und ich möchte auf seinen Weg schauen, wie er kam, das Licht kam in die Finsternis. Und wir können an seinem Leben sehen, wie das Licht in der Finsternis leuchtet. Und es leuchtet völlig anders, als Menschen sich das vorstellen konnten. Und deshalb verbindet er selbst ja immer wieder Licht auch mit Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit, das ist etwas ganz anderes, als was man in dieser Welt denkt, was herrlich ist. Und ich möchte mit euch ein Wort anschauen, das ist grundsätzlich zu allen Zeiten einfach der Maßstab, wie wir mit Jesus leben. Und wenn wir in einem geordneten Verhältnis mit Jesus leben, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, so wie Johannes das mal geschrieben hat, dann leuchtet dieses Licht immer auf. Aber es ist nicht unser Licht, sondern es ist Jesus, der aufleuchtet. Es ist das Evangelium, das in unserem Leben aufleuchtet. Und bevor wir den Text jetzt lesen, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag und dass wir hier so zusammen sein können und dass du jeden Einzelnen von uns siehst und kennst. Und danke für deine wunderbare Liebe. Herr, du hast uns und jedem Einzelnen das Leben geschenkt und das Leben ist einzigartig und einmalig. Und lass uns offen sein für dein Reden. Präge du unser Leben. Und dass wir einfach entdecken, wie großartig, wie wunderbar, wie einzigartig du bist. Und dass wir unser Leben auf dich ausrichten, zu deiner Verherrlichung. Amen. Wenn ihr, oder viele habt, ihr habt eine Bibel dabei, Markus 8. Markus 8. Ich weiß, hier in Dorf Chemnitz habt ihr euch über Nachfolge beschäftigt, ihr euch nicht zum ersten Mal. Ich sag's euch zum 100. Mal. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir es wiederholen. Markus 8 ist einer, Vers 31 bis 38, einer der Texte, die maßgeblich sind für mein Leben auch. Meine Frau und ich haben uns wesentlich in unseren Entscheidungen prägen lassen von dem, was Jesus hier sagt. Und das ist so praktisch. Und ich möchte uns das einfach uns nochmal daran erinnern oder neu sagen, was Jesus sagt über diese Nachfolge, über dieses Leben mit ihm als Licht, weil wir uns dann keine Gedanken darüber machen müssen, ob unser Licht leuchtet. Das ist entscheidend, diese Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Und ich möchte uns dann, weil ich schon ein bisschen älter bin, 5 Fehler nennen, habe ich mir aufgeschrieben, die wir möglichst vermeiden sollten. Ich habe das meiste gelernt in meinem Leben durch Fehler, die ich gemacht habe. Und ich möchte, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht und möchte uns daran erinnern, aus dem, was Jesus auch hier sagt. Markus 8, die Verse 31 bis 38, ich lese die hier nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Ihr habt sonst die Schlachter hier, das ist aber sehr ähnlich. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite. Ich liebe diese Stelle. Der kleine Petrus nimmt den großen Schöpfergott zur Seite. Das hat er ja auch nach Pfingsten noch getan. Das ist ja ein Wesenszug, den er einfach drin hatte. Und er meinte es immer gut. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie Jesus ihn zur Weltmission führen wollte. Petrus hatte eine völlig sehr eingeengte Sicht über Weltmission und dann diese Vision da und von unreinen Tieren und dann steht der kleine Petrus da und sagt zu dem großen Schöpfergott, erfüllt mit dem Heiligen Geist war er. Und er sagt, nein, Herr, nein. Ich liebe diese Ehrlichkeit, mit der die Bibel Menschen beschreibt. Und hier, Petrus nimmt ihn beiseite, tadelte Petrus und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und dann heißt es hier, als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte. Diesen Weg wählt Jesus ganz bewusst, jetzt ganz offen vor allen, etwas zu sagen, was grundlegend ist für ein Leben mit ihm. Jeder soll vorher die Kosten überschlagen. Bei Jesus gibt es kein Kleingedrucktes. Und das steht in der Bibel, das ist ein öffentliches Buch. Wir verbreiten dieses Buch in den Sprachen der Welt. Und ich finde das so großartig, dass Menschen erstmal, bevor sie sich damit beschäftigen auch oder sich fragen, will ich daran glauben, will ich mein Leben in Verbindung bringen mit diesem Herrn, dass sie vorher lesen können, weil alles, was im nicht im Kleingedruckten, sondern im Großgedruckten steht. Es gibt kein Kleingedrucktes bei Jesus. Und so wird das hier auch deutlich gemacht, dass Jesus bewusst alle herzuruft und dann sagt er zu ihnen, wenn irgendjemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Da steht ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das hier auch. Auch. Und dann kommt viermal ein Denn. Vier Aussagen, die diese grundsätzliche Aufforderung einfach erläutern. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Und dann nochmal, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen Geschlecht und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Soweit dieses heilige und irrtumslose Wort Gottes. Jesus nachzufolgen oder mit unserem Thema zu sprechen, Licht sein in unserem dunklen Umfeld, das ist nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und Jesus hat sehr viel über das Leben in seiner Nachfolge in der Welt gesagt. Und wenn wir uns diesem Thema nähern, müssen wir einfach sagen, nein, wir schaffen das nicht. Wir können das nicht. Aber er, Jesus, schafft etwas, was wir nicht können. Und er will etwas schaffen in deinem und meinem Leben, was wir nicht können. Und Jesus befähigt uns zu einem völlig anderen Lebensstil, als die Welt ihn uns anbietet. Und Jesus nachzufolgen, können wir nur gegen die Kultur, in der wir leben. Und bei ihm ist alles anders wie in der Welt. Und er stellt unser Denken über uns, über die Welt, über Gott, er stellt es völlig auf den Kopf. Und das wirst du immer merken, wenn du die Bibel aufschlägst und sagst, rede Herr, ich höre. Und das wird dich immer verwirren. Und das wird dich immer in einen Kampf hineinstellen in dieser Welt. Und Jesus verlangt von uns, dass wir völlig anders leben als die Menschen um uns herum. Er gibt uns völlig andere Lebensziele, als uns in der Welt propagiert werden. Und Jesus Christus erwartet von uns ein Leben, das sich total unterscheidet von unserer Umgebung. Jesus Christus oder der Herr Jesus Christus will, dass wir anders sind. Dass wir quer denken. Nicht queer, sondern quer. Das ist sein Wille. Und damit wir richtig leben können, müssen wir wissen, wer wir sind. Wenn es darum geht, Licht zu sein in unserem dunklen Umfeld, müssen wir wissen, wer wir sind. Und wir sind Außenseiter und Fremdlinge. Das ist eine Botschaft, die uns in der Bibel immer deutlich gemacht wird. Ich kann eine Stelle anschauen, 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und dann sagt er im Vers 11 und 12, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Wie steht das da? Euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also das bedeutet ja, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, in der Welt, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also achtet darauf, sorgfältig zu leben unter ungläubigen Menschen. Wir bekommen die besondere Aufforderung, Leute, nicht Weltflucht, sondern lebt in dieser Welt. Und wenn ihr angeklagt werden, wenn Leute euch beobachten, dann sollen sie beeindruckt sein von einem einwandfreien Verhalten, das ihr habt. Und hier steht sogar, dass sie Menschen Gott preisen werden. Also, dass unser Leben auch eine Auswirkung hat auf das Leben anderer, dass Menschen Gott die Ehre geben werden, weil sie sehen, was der Glaube in eurem Leben bewirkt. Ich finde das unglaublich wichtige Worte für uns. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, diese Worte zurück zu Markus 8, die Jesus gesagt hat über Nachfolge, die einfach grundlegend sind, da gibt es keinen Weg zurück, dann merken wir, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir merken, dass er von Dingen spricht, die heute sowas von exotisch sind. Er spricht von Selbstverleugnung als Grundlage aller unserer Entscheidungen und Lebensentwürfe. Hier geht es um die Selbstliebe, die in Feindschaft steht zur Liebe zu Gott. Hier spricht er von Selbstverwirklichung anstelle Selbstverleugnung. Wir bekommen in unserer Gesellschaft permanent gesagt, du musst an dich denken. Du bist wichtig. Bei allen Entscheidungen, was bedeutet das für dich? Und Jesus ist radikal anders. Und er kennt uns und unser Herz besser, als wir uns selbst kennen. Und er spricht davon, dass, was er selbst gelebt hat, dass das ein Bild ist auch und ein Ansporn auch für unsere Nachfolge, unsere Jesus-Nachfolge. Und er hat seinen Weg, sein Leben ans Kreuz, hat er mit Herrlichkeit beschrieben. Ich meine, wo ist bei einem Gekreuzigten Herrlichkeit? Was ist denn daran schön? Und das ist wichtig, diese Worte hier im Zusammenhang zu sehen. Es ist mein Wunsch in den nächsten Minuten, dass uns Jesus Christus groß wird. Er ist groß, aber dass wir seine Größe erkennen. Und dass wir erkennen, was für einen einzigartigen Schatz wir in Jesus Christus haben. Ich möchte euch das praktisch aufzeigen, auch im Rückblick auf mein Leben, unser Leben in der Ehe, was nicht fehlerfrei war und nicht fehlerfrei ist. Und dass wir stolz sind über Jesus und das Kreuz Jesu. Paulus hat das mal in Galater 6, Vers 14 ausgedrückt: Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Ja, so wie Thomas es eben sagte, dass wir Jesus Christus lieben und dass wir ihm vertrauen. Wer liebt, der vertraut, auch wenn er nichts sieht. Also er spricht hier, wenn wir diese Verse anschauen, Vers 31 bis 33, spricht er ganz klar aus den Weg, den er geht. Dreimal im Markus-Evangelium wird uns davon berichtet, dass er davon spricht, dass er leiden und sterben wird. Das sind diese Leidensankündigungen Jesu. Die Leute waren, auch seine eigenen Nachfolger waren völlig perplex, haben das nicht verstanden. Da wird ja auch gesagt, sie haben erst nachher verstanden, was das bedeutet. Dreimal sagt er klipp und klar, ich werde leiden, ich werde verworfen werden, ich werde getötet werden, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Er muss das. Das sagt er immer wieder. Das ist wichtig, was er hier über Nachfolge sagt, über den Weg, den er geht, den Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und er sagt, ihr seid doch nicht über mir. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn ich leiden musste, müsst ihr auch leiden. Das ist der normale Weg, das ist das Müssen. Und wozu gibt Jesus dreimal diese Ankündigung? Und er sagt das, weil sich hier ein Plan erfüllt. Und wenn wir als seine Nachfolger in dieser Welt leben, dann ist das ein Plan, den der lebendige Herr beschlossen hat. Das ist euer Weg, das ist den Platz, den ihr einnehmt. Das ist kein Unfall, der da passiert. Das ist nicht etwas, was irgendwie eigentlich alles anders geplant war. Eigentlich sollte alles schön sein im Leben. Sondern das ist das, was er bestimmt hat, was er will, was wir leben in dieser Welt. Und das macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, Verlierer zu sein. Oder möchte jemand immer gerne verlieren. Das macht keinen Spaß, falsch beurteilt zu werden, wenn man doch eigentlich ganz anders ist. Und viele andere dieser Dinge. Und es geht um Erlösung, um die Erlösung. Das hat er deutlich gemacht, diesen Weg, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Und er hat das auf wunderbare Weise getan. Satan wollte etwas anderes. Satan wollte nicht, dass er auf diese Erde kommt. Satan kannte das Kreuz nicht. Er wusste nicht, was da passieren würde. Satan hat auch als Jesus Christus öffentlich auftrat, hat er immer noch versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Hat ihn versucht. Satan weiß nicht alles. Und Satan dachte, dass als Jesus am Kreuz stirbt, dass er das Problem los ist. Der ist völlig perplex gewesen. Paulus schreibt später im Korintherbrief, dass Jesus triumphiert hat, im größten Leid, im größten Erniedrigung hat er triumphiert über alle Mächte der Finsternis. Und Satan wollte nicht, dass Jesus den Preis bezahlt, den kein Mensch bezahlen konnte. Und Satan will nicht, dass du mit Jesus lebst. Satan will nicht, dass du glücklich bist an Jesus. Satan will nicht, dass du dich selbst verleugnest. Satan will nicht, das ist alles, er will, dass du in der Gefangenschaft bleibst. Wisst ihr, Satan hat nichts dagegen, wenn Menschen Jesus bewundern und massenbegeistert sind über seine Wunder. Wir haben heute eine Christenheit, wenn ihr da im Internet, hoffentlich guckt ihr es euch nicht an, aber wenn man das anschaut, das ist grauenhaft, was da in der weltweiten Christenheit präsentiert wird. Und das ist ja sein Weg gewesen, wenn er den Herrn Jesus schon nicht beseitigen kann, dass er ihn bringt auf die Bühne der Welt, dass Massen ihn feiern, ohne ihm nachzufolgen. Dass Massen von Menschen sich zu Jesus bekennen, ihn bewundern als großartige Person der Weltgeschichte, aber bitte ohne das Kreuz, ohne Blut, ohne die Erlösung. Es gibt so viele Fans von Jesus, aber es gibt so wenig Nachfolger. Und deshalb diese harten Worte hier an Petrus, dass er sagt, geh hinter mich, geh weg von mir, Satan. Jesus liebte Petrus. Jesus wusste, wer Petrus ist, auch in seinem Plan, auch in der Gründung der Gemeinde und allem Möglichen. Aber hier merkt er diesen Angriff. Und wenn wir diese klaren Worte von Jesus jetzt hier anschauen, Vers 34 bis 38, finden wir die Antwort, wie wir in der Gemeinschaft mit ihm leben. Er sagt, wenn irgendjemand mir nachfolgen will, das ist also eine weitreichende und entscheidende Botschaft an alle. Was bedeutet Nachfolge ganz konkret? Was ist überhaupt nicht verhandelbar? Egal welchen Kurs ihr macht über Nachfolge, das hat Jesus festgelegt. Was deutlich ist, die Erlösten folgen ihrem Erlöser. Das muss man immer vor Augen haben. Deshalb ist das Evangelium, da leuchtet die Herrlichkeit, da leuchtet das Licht Gottes auf. 2. Korinther 4 ist also im ganzen Kapitel immer von dieser Herrlichkeit Gottes die Rede, von diesem Licht, das aufgeleuchtet ist in der Dunkelheit. Das ist das Kreuz, das ist dieser Weg der Erlösung. Das ist Christus starb für unsere Sünden. Und wenn wir das vor Augen haben, dann wissen wir um den Preis der Gemeinschaft mit Jesus. Und dann werden wir niemals die aussichtslose Lage vergessen, in der wir in der Gefangenschaft des Teufels gelebt haben. Und dann wissen wir, wenn wir das Evangelium vor Augen haben, Tag für Tag, wie wertvoll Jesus Christus ist, was für ein einzigartiger Schatz er ist, wenn wir einfach mit ihm leben können, ganz einfach glauben können, ganz einfach Zeit verbringen können mit Jesus. Jesus hat seinen Worten hier eine sehr klare Gliederung gegeben. 4-mal steht hier, denn er begründet das. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Vers 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Vers 36, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Vers 37, denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt. Da muss man keine Predigt zu halten. Das spricht alles für sich. Und wenn Jesus was in einem Satz formuliert, warum soll ich dann 10 Sätze daraus machen? Da wird ja alles kompliziert. Und es ist wichtig, einfach diese einzelnen Worte sich anzuschauen und in den Gesamtzusammenhang natürlich zu stellen, in der uns das auch gezeigt wird. Vers 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das eigene Leben verlieren. Ja, so verrückt musste man sein. Du beginnst eine Beziehung mit jemandem, wo einfach Tag für Tag mehr du von deinem eigenen aufgibst. Das ist, ich finde das ja schon wahnsinnig, wenn man eine Ehe eingeht. Manche von euch leben in der Ehe, andere haben Träume, andere Wünsche und sowas. Ich finde das so etwas Wichtiges, wenn man die Beziehung eingeht mit jemand anderen, der auch Jesus nachfolgt. Dass man bei aller Verliebtheit und Verrücktheit und alles, was damit zusammenhängt und auch einer gewissen Blindheit, die da ist, die dazugehört. Aber dass man sich bewusst Zeit nimmt, um gemeinsam sich Gedanken zu machen, bevor man Fakten schafft, sich Gedanken macht, wie wollen wir beide in einer möglichen Beziehung Jesus nachfolgen? Das ist die entscheidende Frage, sonst geht das schief. Und das ist auch manchmal schmerzhaft. Und dann muss man ja konkret sich Fragen stellen, was unseren Lebensstil betrifft, was unsere Entscheidungen betrifft, nach Beruf, nach Leben in der Gemeinschaft mit anderen Christen, überhaupt, wie wir unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, Umgang damit, das sind Fragen, die man sich vorher stellen sollte. Und ich weiß, das war für meine Frau und mich, das war eine ganz, ganz wertvolle Zeit, wichtige Zeit. Wir haben uns verlobt, wir haben ein Jahr lang uns höchstens einmal im Monat mal ganz kurz gesehen und es gab noch kein Internet. Und ich lebte im Ausland und anrufen war viel zu teuer. Ihr wisst gar nicht mehr, was das ist, was es bedeutet. Geld in Automaten reinzuschmeißen, Geld, was verschwindet. Und dann sieht man die 1, 90, 80, 70, 60 und aus dem Ausland, das war brutal. Und das Geld hatte ich nicht. Aber wir haben geschrieben, jeden Tag uns geschrieben. Und die Post dauerte immer mindestens 4 Tage ins Ausland. Kannst du dir nicht vorstellen, wenn du WhatsApp-Nachrichten schickst. Du wirst ja verrückt, wenn einer nicht innerhalb von 2 Stunden antwortet und denkt, der liebt mich nicht mehr, der denkt nicht mehr an mich. Wie kann der meine Nachricht ignorieren? Aber ist einfach so. Ist die Zeit, in der wir leben. Aber nehmt euch Zeit, diese Frage zu stellen und was das heißt, sich selbst zu verlieren. Dinge, wo die Welt mir immer permanent um mich herum sagt, ja, du musst das machen, damit du Gewinn hast. Und ich sage und wir verzichten darauf, weil wir Jesus nachfolgen. Und wir gelten vor der Umwelt, in der wir leben, als Verlierer. Ich zeige das gleich nochmal, was das heißt. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Die Welt, das ist eine Bezeichnung, man kann heute, aber das ist auch letztlich zu allen Zeiten so gewesen, zur Welt gehört das Geld, der Besitz, da gehört die Gesundheit dazu. Das ist eine der größten Götzen unserer Zeit, Hauptsache gesund. Da gehört Glück und Ansehen, Sicherheit, das sind so Dinge, die dazugehören zur Welt. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Verlierer sein. Verlieren ist blöd. Ich gewinne lieber in Spielen. Ich spiele immer so lange, bis ich gewonnen habe. Deshalb spielt kaum noch jemand mit mir. Wer die Welt liebt und auf das aus ist, was in der Welt wichtig ist, der lebt außerhalb und sehr schnell außerhalb der Gemeinschaft mit Jesus. Und niemand kann die Welt und Jesus gleichzeitig lieben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, mit 19 oder 22 oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das für mich und für uns in der Ehe ein lebenslanger Kampf war und ist. Weil das sind ja ganz viele kleine Entscheidungen, die man trifft. Die Welt lieben und Jesus lieben. Besonders auch im Umfeld einer Christenheit, die mir dann auch noch sagen, ja, ihr seid ja blöd, dass ihr so lebt. Man kann doch auch Jesus nachfolgen und trotzdem. Und das ist nicht einfach. Und das ist auch nicht einfach als Familie. Gott hat uns Kinder geschenkt und dann Kinder werden älter. Dreijährigen, da kann ich noch relativ einfach alles die Welt erklären. Aber irgendwann kommt ein Alter, wo ich dann meinen Kindern auch erklären muss, warum wir als Familie so und so leben. Warum wir das machen und anderes nicht machen. Obwohl die anderen das alles machen. Und dann kriegst du Vorwürfe und dann wirst du angeguckt und dann kriegst du Fragezeichen und ja, muss das denn sein? Und kann man, und guck doch die machen das doch auch und sagen, wir machen es anders. Und wir machen nicht das, was man macht. Wir machen nicht das, was andere machen, sondern ich stehe als Familienvater in der Verantwortung vor Jesus und treffe Entscheidungen, die ich vor Jesus zu verantworten habe. Und meine Frau, die mich liebt, und weil sie weiß, dass ich sie liebe, wie Christus die Gemeinde liebt und weiß, dass ich das nie schaffen werde, und ich weiß, dass ich das nie schaffen werde, aber das ist der Maßstab, die setzt ihr Vertrauen darauf, dass ich so in der Familie vorangehe. Und das darf eine Frau in einer christlichen Ehe erwarten. Und sie muss es erwarten, dass der Mann Verantwortung übernimmt und vorangeht und den Weg geht. Das ist, wenn man nicht gläubig ist und ist in der Ehe und einer kommt zum Glauben, oder dann ist das alles viel komplizierter und schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Aber manche kennen diese Spannung auch vielleicht persönlich, wenn ein Eheelternpaar zum Beispiel gläubig ist und der andere nicht, was das für ein Kampf ist. Aber wenn man doch gläubig ist und sein bewusst, ich hoffe, wenn man solche Entscheidungen, mit wem lebe ich mein Leben, dass man die bewusst trifft und nicht irgendwo im Suff und in irgendeiner Träumerei, dass man dieses, neben der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist ja die Entscheidung mit den weitreichendsten Auswirkungen. Will ich das? Will ich mein Leben mit jemand anderen so teilen? Will ich mich selbst zurücknehmen? Sondern von dem Ich zum Wir kommen. Und das ist doch nicht nur schön, das macht doch nicht nur Spaß, das bringt ja immer auch Kosten mit sich. Ich teile alles, aber das, was ich mit einem Menschen tue, das tue ich ja noch viel mehr mit meinem Herrn. Das ist eine Frage, das, was Jesus hier sagt, und wenn er das auch so thematisiert, er hat das ja gesagt in Matthäus 6, in der Bergpredigt, wo er das anspricht. Wie lebt man als Christ? Das sind keine Dinge, die er sagt, was müsst ihr tun, damit ihr Christ werdet, sondern das ist eine Proklamation des Reiches Gottes. Wie leben Menschen in diesem Reich? Was heißt Nachfolge? Matthäus 6, 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und manche haben das Herz in der Nachfolge Jesu verloren, weil etwas anderes ihr Herz ausfüllt. Und das andere, das können Menschen sein. Das können materielle Dinge sein, und da muss man sich immer wieder prüfen. Johannes, der Jünger Johannes, hat sehr seelsorgerlich an eine neue Generation geschrieben, 1. Johannes 2, 15 bis 17, wo er sagt ja immer Kinder, Kinder, Kinder. Er gibt ihnen einfach Ermutigung und Ratschläge. Er sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist der Wahnsinn. Ich habe hier hinten das Buch gesehen, das hatte damals, als ich Jugendlicher war, hatte das eine andere Cover, war ein bisschen langweiliger, das sieht schön aus, sehr angenehm, aber der Inhalt ist sehr herausfordernd. William MacDonald, wahre Jüngerschaft. Ich habe William MacDonald manchmal erlebt, wenn er in Deutschland war und wenn er besonders mit jungen Leuten auch zusammengesessen hat, und er hat biblische Wahrheiten geteilt, sehr prägend. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt. Wenn du das gelesen hast, bist du wirst du nicht wieder los. Ich habe mich überhaupt in meinem Leben über manche Bücher geärgert, die ich gelesen habe. Es wäre besser, ich hätte die nicht gelesen. Weil ich plötzlich Wahrheiten lese, die mir ziemlich quer kommen. Aber lest Bücher, die euch herausfordern. Das ist ein ganz alter Schinken, der ist ursprünglich von 1962, sogar vor meiner Geburt, geschrieben. Aber William MacDonald hat das auch, als ich Jugendlicher war, hat er das auch gepredigt. Es gibt so einen kleinen Ergänzungsband dazu. Ich finde das so schön. William MacDonald hat mal gesagt, er war ledig. Er war ein ganz hingegebener Nachfolger des Herrn. Und dieses Buch, da geht es um Besitz und Loslassen und alles, also was zur Jüngerschaft gehört. Sehr klar, aber auch sehr mutmachend geschrieben. Und dann hatte er Besuch von jungen Leuten gekriegt. Und die kamen dann, standen vor seiner Wohnung und sagten, jetzt wollen wir mal gucken, wie der Mann lebt, der wahre Jüngerschaft geschrieben hat. Und das hatte ihn erschreckt. Und plötzlich ist er seine Wohnung, sein Haus durchgegangen und hat gedacht, was sagen denn diese jungen Leute jetzt, wenn sie das sehen? Und dann ist ihm klar geworden, was ist das für ein Quatsch, wenn junge Christen ihn mal prüfen wollen, was hast du da geschrieben? Wie lebst du das? Ist gut, wenn man das tut. Aber dann hat er gesagt, doch viel wichtiger ist, wie Jesus mein Leben sieht. Und dann hat er diese Broschüre geschrieben, ich glaube, die gibt es heute auch noch, als Jesus in mein Haus kam. Und er beschreibt das so fiktiv, er lebt es sehr, sehr vorbildlich, William MacDonald. Aber er hat das so beschrieben, so einen normalen christlichen Haus und Wohnung. Und wie Jesus dann von Zimmer zu Zimmer und immer, Jesus drängt sich nirgendwo rein, sondern er sagt, mach mal die Tür auf. Willst du die auch öffnen? Den Schrank, machst du den auch noch auf? Und dann zeigt er ihm seine Hobbyausrüstung, seine Skier- und Skiausrüstung und Surfausrüstung für Tausende von Euro. Und William MacDonald schreibt das dann so, dass Jesus ihn anschaut, dass Jesus überhaupt nichts sagt. Sondern schaut ihn einfach nur an. Und er dann immer versucht, Jesus irgendwas zu erklären. Kann man ja. Das ist ja das Besondere an unserem Herrn, der nimmt uns ja nichts weg. Thomas hat das vorhin gesagt, der Heilige Geist, er zwingt nicht, sondern wenn wir zum Glauben finden an Jesus, geben wir alles, was wir haben, ihm. Unser Portemonnaie, unser Leben, unsere Zeit, und alles geben wir ihm. Und Jesus sagt nicht, danke, das ist schön, dass du mir das alles gibst, jetzt kannst du mir nachfolgen, sondern er gibt uns alles zurück. Und er sagt, überleg dir, wie du das, was ich dir geschenkt habe, wie du das einsetzen möchtest. Und da gibt es ja kein Gesetz. Ich kann ja nicht das Beispiel von jemand anders nehmen und sagen, so muss ich auch sein. Sondern ich muss meine eigene Verantwortung leben. Wie gehe ich um? Jesus schenkt mir Geld, das ich verdiene durch Arbeit oder durch meine Eltern oder sonst wen. Und er sagt, überleg dir, wie viel möchtest du für dich behalten? Wie viel gibst du weiter an andere? Da gibt es ja kein Gesetz. Und das ist befreiend, wenn man das lernt dann. Wie gehe ich um mit den Dingen? Und Jesus sagt das so deutlich. Und das ist heftig. Und das kann ich nur, wenn es um Besitz geht und all diese Dinge, kann ich nur, wenn ich weiß, dass Jesus Christus einen Wert hat und die Gemeinschaft mit ihm, der unbezahlbar ist. Und was ist mir diese Gemeinschaft mit Jesus? Was ist mir die wert? Vers 37, was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Keiner kann sich irgendwas erkaufen für den Himmel. Ich brauche Jesus. Vers 38, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Das ist ja alles negativ ausgedrückt. Man könnte, das ist ein Stilmittel, das man hatte, auch im Judentum, auch in der Sprache, das so auszudrücken. Wir würden das eigentlich eher positiv formulieren. In unserer Sprache, in unserer Kultur. Und wir machen nicht was deutlich durch eine Negation, sondern wir sagen das positiv. Das ist in Kulturen unterschiedlich. Und wenn man sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, das kommt häufig vor, dieses Wort schämen. Was ist das Gegenteil von schämen? Sich rühmen? Stolz sein, genau. Das ist das Gegenteil von sich schämen. Stolz sein auf Jesus, beeindruckt sein auf die Bibel. Ich bin stolz, mit Jesus zusammen zu sein. Ich bin stolz, mit Jesus Christus zusammen gesehen zu werden. Ich bin stolz darauf, dass mich jemand beim Bibellesen erwischt. Das ist, plötzlich kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Und es geht in diesem Leben nicht darum, dass wir in einem dauernden Highlight leben und dass das immer funktioniert und immer klappt. Es geht hier um eine grundsätzliche Lebenshaltung. Wir wissen alle um Höhen und Tiefen. Es gibt Tage, da ist uns das alles so weit weg. Und ich wache nicht jeden Morgen mit den Gedanken auf, wo ist meine Bibel, wo ist meine Bibel, wo ist meine Bibel. Ja, es gibt so Zeiten, dass ich so einen Hunger habe, so eine Sehnsucht. Ich möchte das gerne. Aber vieles ist einfach auch Disziplin, ist einfach auch, dass ich mir das bewusst mache. Ich brauche das. Aber ich habe keinen Spaß daran. Ich meine, jedes Frühstück ist ja auch nicht ein kulinarisches Highlight. Manches von euch sind morgens in der Bio-Kurve, da siehst du doch überhaupt nicht, was du vor dir hast auf dem Teller. Aber du isst einfach, du trinkst einfach. Und so ist das vieles Geistliche auch, das ist ja nicht immer ein Highlight. Das ist einfach ein Lebensstil, den ich mir angewöhne. Und Jesus fordert seine Leute, seine Zuhörer grundsätzlich auf, das zu übernehmen. Und dass wir stolz sind auf ihn. Dass wir uns freuen an ihm. Und dass wir uns selbst verleugnen. Das heißt, dass wir uns selber nicht groß machen, dass wir uns selbst nicht wichtig machen, dass wir uns selbst nicht präsentieren. Das ist dann praktisch, was man in vielen kleinen Entscheidungen tut. Ich möchte euch jetzt zum Schluss einfach, habe ich mir aufgeschrieben hier, 5 Fehler, die man im Leben, in seinem Denken und Handeln nicht machen sollte. Und die uns das deutlich machen, in der Welt, in der wir ganz bewusst leben, dass wir hier einen anderen Lebensstil einfach wirklich auch praktizieren. Das hat jetzt keine Wertung, ich habe einfach 5 Stichworte aufgeschrieben. Das erste, denkt bitte nicht, dass das Sichtbare besser ist als das Unsichtbare. Denkt bitte nicht, dass das Sichtbare besser ist als das Unsichtbare. Da gibt es viele biblische Beispiele, die uns das vor Augen führen. 2. Korinther 4, 16 bis 18, da ist einfach ein zeugnishaft, hat Paulus etwas geschrieben und macht dann auch eine Aussage, die das verbildlicht auch vor uns stellt, 2. Korinther 4, 16 bis 18, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, wie kann man Unsichtbares sehen? Das kann man nur mit den Augen unserer Herzen, die Gott öffnet. Wir werden in unserem Leben, in unserem Alltag ganz stark geprägt von Äußerlichkeiten. Und wir schauen ständig darauf, was wir sehen, hören und genießen. Und alle sozialen Medien sind ja darauf ausgerichtet. Ja, und das ist wahnsinnig schwer für euch, ich weiß das, in dieser Welt einfach zum Beispiel diesen Blick zu haben auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare. Ich meine, ich bin ja groß geworden in dieser exotischen Welt, wo es kein Internet gab. Telefon. Haben wir uns geteilt mit einem anderen Haus. Lief auch nicht immer. Hatte 1,50 Meter Kabel, stand im Flur. Nachher konnte man für 5 D-Mark 20 Meter Kabel ausleihen monatlich. Das war der Vorläufer vom Smartphone. Da konnte man mit dem Telefon aus dem Flur plötzlich ins Wohnzimmer gehen. Das Telefon hat zum ersten Mal die Wohnung kennengelernt. Da konnte man Privatgespräche führen. Aber bitte nicht zu lang, das kostet zu viel. Ortsgespräche kosteten 20 Pfennig. Das ging, aber Ferngespräche über einen Ort hinaus in einen anderen Ort oder Kreis, das ging nicht. Ja, das ist natürlich anders, als wenn du jetzt permanent dich beschießen lässt von diesem Ding. Thomas hat das eben gesagt, ich habe auch eins, das ist schön, das erleichtert vieles. Ich finde das auch in der Kommunikation mit meiner Frau sehr schön. Dass man sagen kann, dass man sich melden kann, du, ich komme 15 Minuten später. Brauche ich keinen Brief zu schreiben oder eine Taube loszuschicken. Verleitet natürlich mehr dazu, zum bisschen leichtfertigen Umgang mit der Zeit und mit der Liebe seiner Frau gegenüber. Aber es hat eben auch diese Schattenseite, dass wir permanent auf das Sichtbare schauen. Und tut das nicht, weil gerade das Smartphone oder iPhone oder was auch immer verändert unseren Charakter, unsere Einstellung, unsere Beziehung auch zu Jesus Christus, auch zu anderen Menschen. Und wir schauen intensiv auf den äußeren Menschen, aber vergessen den Blick auf den inneren Menschen. Wir tun unglaublich viel auf Äußerlichkeiten, den Blick darauf zu investieren. Aber was investieren wir für unseren inneren Menschen, von dem hier Paulus schreibt in 2. Korinther 4 und von dem Herz, von dem wir eben gehört haben? 1. Petrus 3, da steht, da sagt Paulus was über die Ehe und dann spricht er die Frau an, das gilt genauso auch für Männer. Aber da sagt er das in 1. Petrus 3, 3 und 4, macht euch keine Sorgen um die äußere Schönheit, die auf, er spricht von Haargeflächen, von modischen Frisuren, teuren Schmuck und schönen Kleidern beruht. Da spricht er seine Gesellschaft an. Und dann sagt er, eure Schönheit soll von innen kommen. Und das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Ich meine, das gilt für Männer genauso. Was investieren wir für das Äußere und was investieren und wie achten wir auf das Innere? Und das gilt ja auch für eine Beziehung. Wenn man hat, man schaut so schnell auf das Äußere, aber in der Ehe auch oder in der Freundschaft ist der innere Mensch unglaublich wichtiger. Da ist die Bibel so praktisch. Wir sehen Jesus jetzt noch nicht, aber er ist uns das Wertvollste der Welt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte in der Schule, ich bin bewusst in einem nicht-christlichen Umfeld gewesen und nicht auf einer christlichen Schule. Da kann man unterschiedliche Meinungen zu haben. Wir haben unsere Kinder auch bewusst auf eine nicht-christliche Schule geschickt und gesagt, wir wollen das begleiten, diesen Weg und diesen Kampf führen und dann muss man einfach intensiver im Gespräch sein mit den Kindern und auch mit den Lehrern und so. Jeder muss da seinen Weg finden. Aber wir haben als Christen dann gekämpft auch für unseren Glauben in der Schule. Ich hatte einen Schülerbibelkreis, das gab heftige Auseinandersetzungen. Du stehst ja da blöd da, wenn du Gymnasium, erst mal auf der Realschule, dann Gymnasium, und du sprichst von Jesus, sagt er, wo ist denn dein Jesus? Sieht man ja nicht, kommst du mit der Bibel an, du sitzt ja mit dem alten Buch und so, und dann kommt dieses mitleidige Lächeln, dieses Abiturientenlächeln, und du stehst da und denkst, ja, und dann geht man den Weg und sagt ja, der ist real. Und wenn mich jemand, ich sage, ja, ich habe mit Jesus gesprochen, ja, dann hast du ja nicht gesehen. Ja, ich sage, ich spreche mit jemandem, den ich nicht sehe, aber der trotzdem da ist. Ich meine, du musst ja ein bisschen verrückt sein. Sonst kannst du nicht glauben. Aber dass das deutlich zu machen auch. Und wir sehen das in der Bibel das immer wieder. Ich habe mir zwei Bibelstellen hier aufgeschrieben. Hebräer 11, 25 und 26 wird von Mose gesprochen, diese Biografie. Und er sah in seinen Entscheidungen das, was kommen würde in Zukunft. Und er hat heute Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen hatten in der Ewigkeit. Es gibt eine andere Stelle in 2. Könige 6, Vers 17, so eine schöne Geschichte mit Elisa und seinem Diener, wo der Diener nicht das sieht, was real da ist. Aber Elisa schaute das, diese Truppe, diese Engel, die da standen. Und wo Elisa dann betet, Herr, öffne ihm die Augen. Also, das ist, denk nicht, das Sichtbare wäre wichtiger als das Unsichtbare. Das Zweite, denk bitte nicht, dass das Große in der Welt besser ist als das Kleine. Das ist ein Irrtum, den man ganz schnell erliegt, dass man denkt, groß ist besser als klein. Und es gibt so viele Geschichten, Biografien in der Bibel, die uns das verdeutlichen. Ihr kennt die Geschichte von David und Goliath, 1. Samuel 7. Was ist das für eine Witznummer? Was macht der Goliath sich lustig? Aber groß ist eben nicht immer besser als klein. Richter 7, Gideon und die 300 von 32.000. Gott wollte nicht die 32.000. Sagte, ich will nicht, dass Menschen denken, sie hätten selbst was fertiggebracht. Und dann diese Geschichte, ich meine, wie er immer mehr reduziert und dann gehen sie ans Wasser und dann guckt Gott da drauf, wie trinken die Leute. Die einen, die auf die Knie gehen und die anderen, die wie ein Hund da Wasser, 300 bleiben übrig. Weil Gott sagt, klein ist in diesem Moment, in diesem Kampf besser als groß. Johannes 6, Geschichte von den 5000 Männern. Und da kommt der kleine Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Ich meine, die Jünger haben ja noch den Mut, wenigstens zu Jesus zu kommen mit dem Jungen und haben gesagt, hier guck mal, aber wir wissen ja, dass das nicht funktioniert. Es gilt auch für Dinge, die wir tun. Denkt bitte nicht, dass große Dinge, die man tut für den Herrn, wichtiger wären als kleine Dinge. Jesus hat das immer deutlich gemacht, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Schaut auf die kleinen Dinge in eurem Leben, auf die kleinen Dienste, auf die kleinen Entscheidungen. Und sucht nicht immer groß und besonders zu sein. Ich gehöre zum Jahrgang 1964. Das ist der auflagenstärkste Jahrgang in Deutschland, den es je gegeben hat. Wir waren immer viele. Bei uns gab es das überhaupt nicht, dass jemand irgendwo stolz sein konnte auf sich selbst. Weil man immer in der Masse. Man hat nie Langeweile gehabt, hieß immer einfach, geh raus. Draußen waren immer andere. Und wenn man sich beworben hat, wusste man, man wird nicht genommen, weil da noch 580 andere sind. Man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, irgendwo vorne zu sein. Das war einfach so eine Lebensmentalität. Aber es gibt heute ja ganz stark den Drang, ja, wenn du irgendwo, dann musst du ja vorne stehen. Dann musst du ja, fangt mit kleinen Dingen an. Fangt mit kleinen Dingen an, dem Herrn zu dienen, auch wenn der Herr mal noch eine andere Berufung schenkt. Ich finde das so wichtig, das Kleine zu sehen, das Unscheinbare. Und da ganz praktisch zu dienen und dann zu erleben, wie der Herr auch da dann führt, auch weitere Berufungen schenkt. Ich habe meinen Missionsdienst begonnen mit Rasenmähen beim Missionshaus, beim Literaturlager. Bin ich mit dem Rasenmäher rumgelaufen. Und da hat mich ein Missionar entdeckt und hat gesagt, wo kommst du denn? Ich war 13 oder 14. Ein türkischer Missionar hat gesagt, wo kommst du denn her? Kleiner Junge, der mit dem Rasenmäher da rumläuft. Ja, ich sage, ich bin da aus Kreuztal da. Ja, oh, das ist auch schön. Da gibt es ja einen großen Stadtteil, da leben ja lauter Türken. Gab mir so einen Stapel Traktate und sagte, türkische Traktate, kannst du mal verteilen da. 3 Tage später fragte er mich, hast du die schon verteilt? Ja, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich war schüchtern. Bin immer noch schüchtern. Wenn wir spazieren gehen, meine Frau und ich, oder irgendwo dann, und wenn Leute kommen, dann gehe ich immer 3 Schritte schneller und dann sagt sie immer, das ist kein Wolf, das sind Menschen. Aber ich wusste nicht, wie das geht. Dann bin ich in eine Gemeinde gegangen, wo ich und habe gesagt, hier, ich habe diese, Diese paar hundert Traktate, kommt jemand, kann mir jemand helfen oder so? Keiner konnte. Die konnten alle wunderbare Dienste in der Gemeinde tun, aber keiner konnte, ging in eine Mission. Nee, dann habe ich ja anderen Gemeinde, ja, war alle, keiner war berufen dafür. Und der Missionar fragte mich ständig, hast du schon? Ja, ich wusste, dann bin ich losgegangen. Dann habe ich auf den Klingeln geguckt, Ökumi oder Ötchan und Mohammed und dann habe ich geklingelt und dann habe ich abgegeben. Und dann habe ich Sachen erlebt, hätte ich mir in kühnsten Träumen nicht vorstellen können, eine Herzlichkeit, eine Offenheit. Ich wurde eingeladen, die Leute haben Interesse gehabt und die wollten mehr wissen, die haben mir Fragen gestellt zu Jesus und zur Bibel und so was. Und das hat mich dann motiviert, dass ich dann in Folge jedes Jahr mit Kalendern dahin gegangen bin und gab so viele Kontakte. Ja, fing mit Rasenmähen an. Und so kam eins nach dem anderen in meinem Leben. Ich habe immer andere Entscheidungen treffen wollen, als Jesus mich geführt hat. Ich weiß nicht, wie ihr Berufung erlebt. Ich kann euch aus meiner Erfahrung einfach sagen, in meinem Leben ist Berufung 80-90% durch andere geschehen und nicht durch das, was ich selbst erkannt habe. Es haben andere mir gesagt, ja, schön, dass du da studieren willst und dieses Studium und so und Geld verdienen willst, aber meinst du nicht, du sollst auf eine Bibelschule gehen? Wo ich sage, wenn ihr das meint, dann mache ich das und dann studiere ich danach. Und dann ging das weiter, bis heute. Ich wünsche euch ganz praktisch, sucht euch in eurem Leben einen anderen Menschen, der euch oder ein oder zwei Leute, die euch weiterbringen im Glauben, die euch lieb haben, aber euch nicht schmeicheln. Und die ihr einfach fragen könnt, sag mal, bete mal und sag mal, was du denkst. Habt den Mut, einfach andere zu fragen, auch nach Entscheidungen. Das gilt in alle Bereiche. Ich würde das euch raten, auch für eine Beziehung, die man eingeht, im Blick auf Ehe. Sucht euch Menschen, die euch lieb haben, die euch kennen, die euch begleiten, die aber euch nicht schmeicheln und euch nicht nach dem Mund reden. Und das ist wohltuend. Das ist, man kann auch alles anders machen, nur ich habe gemerkt, und wir sagen das manchmal, meine Frau und ich, wir sind froh darüber. Und überfordert euch nicht ständig mit Aufgaben, mit zu großen Aufgaben, die ihr eigentlich noch nicht tun sollt. Wo Gott sagt, fang doch mal mit kleinen Dingen an. Und er führt dann Schritt für Schritt weiter. Das Dritte, denkt bitte nicht, dass das Neue besser ist als das Alte. Denkt bitte nicht, dass das Neue immer besser ist als das Alte. Es gibt schöne neue Sachen, aber gerade in geistlichen Dingen, ist schon mehrmals gesagt worden heute auch, dass man auf das Alte auch schauen soll. Es gibt eine Stelle aus Jeremia 6, Vers 16, interessant, wie Gott, wie der Herr, wie Jahwe vor sein Volk tritt, tretet auf die Wege, Jeremia 6, Vers 16, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Leute sagten, wir wollen das nicht. Wir wissen das heute besser. Deshalb dieser plumpe Ratschlag, lest mal Biografien und lest nicht Biografien von lauter erfolgreichen Menschen. Lest Biografien von Leuten, die Schwierigkeiten hatten, die Nöte hatten, die Zweifel hatten. Wir haben die Glauben gelebt, aber wir können da ganz viel lernen durch. Ich habe das gerade auch im Blick auf Bücher, finde ich das so wichtig. Und bevor ich ein neues Buch lese, ich interessiere mich nur für neue Bücher, wenn da was drinsteht, was in alten noch nicht stand. Und wenn man alte Bücher liest, ich lese auch Bücher aus dem 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert und aus dem 9. Jahrhundert, dann staunst du sowieso. Ich meine, was du lernen kannst, auch für den Glauben. Und ich freue mich auch an neuen Büchern, aber manchmal denke ich, ja, das hättest du dir sparen können. Das habe ich schon mal gelesen, 400 Jahre vorher. Vierte, denkt bitte nicht, dass etwas zu haben besser ist, als etwas zu sein. Es ist so ein Irrglaube, dass man was zu besitzen, was zu haben, besser ist, als etwas zu sein. Das ist, betrifft unseren Lebensstil. Da geht es wieder auch um Geld, um Besitz. Jesus hat da oft von gesprochen. Er sprach zu ihnen, Lukas 12, 15, seht zu, hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du angeguckt wirst und nach dem Äußerlichen wird entschieden, ob du interessant bist oder nicht. Ob du wert bist für eine Beziehung, für eine Freundschaft, für irgendwas zu machen. Wir gucken ganz stark nach Äußerlichkeiten in unserer Gesellschaft. Aber es gibt Menschen, die besitzen fast nichts, aber die sind unglaublich kostbar. Aber entweder können sie es nicht oder wollen sie es nicht durch Äußerlichkeiten zeigen. Und der Wert eines Menschen ist nicht sein Besitz. Und das gilt auch für uns. Das Schönste und Wertvollste in deinem Leben, wenn du zu Jesus gehört, ist nicht irgendetwas, was du hast, sondern ist Jesus Christus. Das bist du. Und das macht Beziehungen auch und so wertvoll. Macht, schaut nicht so sehr als erstes auf Äußerlichkeiten, sondern schaut auf das, was jemand ist. Ist das ein Mensch, der eine Persönlichkeit hat, der in Jesus verwurzelt ist? Das ist allemal wichtiger als viel zu haben. Wir haben in unserer Familie bewusst auf vieles verzichtet, als wir den Weg gegangen sind, auch in die Arbeit, in der Mission. Das ist auch nicht nur einfach gewesen. Wir haben manche Zeiten gehabt, wo wir nicht wussten, wie wir eine Rechnung bezahlen sollten. Aber wir haben ein erfülltes Leben gehabt. Und ich weiß noch, das war so schön, muss man auch mit den Kindern, war manchmal gar nicht so einfach zu erklären, dass wir sagen, nee, dieser Ausflug da mit 80 Euro in diesem Abenteuerpark, das können wir nicht und wollen wir auch nicht. Und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt, unsere Kinder sind ja erwachsen und verheiratet und groß, und durch Gottes Gnade leben sie mit dem Herrn, das ist so ein Geschenk. Und man spricht heute dann rückblickend über manches. Und die haben den Mangel nicht empfunden, den wir manchmal hatten. Und aber ich weiß noch, als diese große Finanzkrise war in der Welt und so viele auch in der Gemeinde Geld verloren hatten, was sie angelegt hatten. Also ich saß mit meinen Kindern, die waren dann schon ein bisschen größer, ich saß am Tisch und habe gesagt, weißt du, was das Gute ist? Wir haben nichts verloren. Weil wir hatten einen Kontostand, war alles im dreistelligen Bereich und musste reichen. Und das war so wohltuend. Alle waren in der Gemeinde, waren am Klagen, am Jammern über Verluste, die da plötzlich waren. Aber da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden. Aber das, was man ist, ist wichtiger als das, was man besitzt. Und das Letzte hier, was Sie mir aufgeschrieben haben, denkt bitte nicht, dass der Individualismus besser ist als die Gemeinschaft. Der Individualismus ist nicht besser als die Gemeinschaft. Jesus ruft uns immer in die Gemeinschaft mit anderen und lebt nicht egoistisch euer eigenes Leben mit Jesus, sondern überlegt euch immer, was das auch für andere bedeutet. In den Beziehungen, in denen ihr lebt, seid Teil einer örtlichen Gemeinde, da gilt es sich zu bewähren und auch zu dienen. Sucht Gläubige, die euch herausfordern in eurem Leben, die euch, damit ihr wachsen könnt, und überlegt euch immer auch irgendwo, für wen könnt ihr eine Hilfe sein, ein Mentor sein, sagt man heute, damit andere auch durch euch gesegnet werden, durch euch wachsen können. Investiert da rein. Es ist auch dieser christliche Individualismus, ich und mein Jesus, der ist so gefährlich. Und es gibt diese Segnungen, die der Herr verheißen hat, eigentlich nur in der Gemeinschaft. Und dass wir Teil dieser Gemeinde sind. Und ich wünsche euch in eurem Leben, wenn es um diese Frage geht, Licht sein in diesem dunklen, in unserem dunklen Umfeld, das ist die Beziehung mit Jesus. Er ist das Licht. Und es ist der Weg der Nachfolge. Und der ist nicht einfach. Das ist unmöglich aus eigener Kraft. Aber es ist ein spannender Weg, alles, was wir tun, in der Gemeinschaft mit ihm zu tun. Und das sind so viele praktische Dinge, die wir da tun in unserem Leben. Manche sagen immer, ja, ich habe keine Zeit für Jesus. Ja, dann schreib doch mal, save the date. Wie oft kriegt man das? von wo irgendwo in 2 Jahren dann Termin festgelegt wird. Warum schreibt ihr eure Termine mit Jesus nicht in euren Kalender? Eure täglichen Termine. Warum könnt ihr nicht, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich habe das gemerkt bei mir, ich hatte las die Bibel und hatte mein Smartphone an. Und dann kommen die Signaltöne. Und da habe ich das fertig gebracht, die Bibel beiseite zu legen und die Nachricht auf meinem Smartphone zu lesen. Und das habe ich mehrfach gemacht. Und da habe ich irgendwann gedacht, hey, geht's dir eigentlich noch? Du sprichst gerade mit Jesus, mit dem Schöpfer dieser Welt, mit deinem Retter, mit dem du ewig verbunden bist, und du lässt dich ablenken durch so eine Nachricht. Warum kann man nicht einfach sagen, wenn man betet, einfach, ich bin offline? Warum kann ich nicht, wenn jemand sagt, hast du heute Nachmittag Zeit? Nee, ich sage, zwischen 15 und 16 Uhr habe ich Zeit mit Jesus. Das ist doch ganz praktisch. Das ist doch keine Frage, dass wir die Zeit nicht hätten. Das ist eine Frage von unserem persönlichen Zeitmanagement. Und eine Liebe zu Jesus, die muss gepflegt werden, die muss gelebt werden. Meine Frau ist nicht beeindruckt, wenn ich ihr, also ja, die freut sich, wenn ich ihr sage, ich liebe dich über alles. Und ihr Blumen schenke und ist alles schön, hat alles seine Zeit. Nur manchmal ist die in einem persönlichen Stress, dass sie sagt, das ist schön, dass du mich liebst über alles, aber mir würde mehr helfen, wenn du jetzt einfach das Geschirr vom Tisch mit in die Küche trägst. Das wäre mir jetzt noch mehr wert. Und das ist so praktisch. Und deshalb, wenn wir sagen, wir lieben Jesus, ja, dann schreib doch, save the date. Nimm dir und sag dann anderen, auch frommen Leuten, sag, du, weißt du, das kann ich jetzt nicht, da habe ich mir Zeit genommen, da möchte ich jetzt Zeit allein mit Jesus verbringen. Und du merkst plötzlich, wie das dein Leben verändert und dein Verhalten. Und das ist das Schöne, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Und das wünsche ich euch, diese Freude an Jesus Christus. Amen.